Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino, wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen im Klartext am Aschur-Talk auf aschur.ch als Podcast und im Radio auf Kanal 3. Heute am Arztgast mit einem von den, kann man glaube sagen, best ausgestattetsten Adressbüchern im Umkreis von ungefähr 60 bis 80 Kilometern, mit einem riesigen Netzwerk. Er ist Mitgründer von einer der bedeutendsten Lobbyagenturen in der Schweiz und er ist Teil vom Duo Fuhrer-Hugi. Willkommen im Klartext, Lorenz Fuhrer.
Guten Tag.
Schön, seid ihr da.
Merci.
Die Sendung heisst Klartext. Und zum Anfang möchte ich ein bisschen Klartext von euch. Ich gebe euch 5 Wortpaare und ihr müsst euch immer zwischen dem einen und dem anderen entscheiden und eigentlich ohne Erklärung. Das ist so ein bisschen Klartext, ja, den ihr müsst geben. Seid ihr bereit?
Ja.
Also. Wandelhauen oder Löbecken?
Wandelhauen.
Krawatten oder keine Krawatten?
Keine Krawatten.
Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht?
Monopoly.
Entrecote oder selbstgemachte Wurst?
Selbstgemachte Wurst.
Diskretion oder Rampenlicht?
Diskretion.
Ist nicht so schwierig gewesen, oder?
Nein.
Gut. Was hat er jetzt gesagt? Keine Krawatte?
Ja, aber ich hätte doch eine Krawatte sagen. Da bin ich jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt nicht irgendwie eine Schicksalsfrage in dem Sinn gewesen.
Keine mich. Glaubensfrage für euch. Jetzt habt ihr aber ein schönes Poschettli heute.
Merci.
Mir im Studio, muss ich sagen. Auch ohne Krawatte. Ich werde euch kurz vorstellen, ihr seid 1967 auf die Welt gekommen. Ihr seid der Sohn von einem Pfarrer. Nach der Schule habt ihr studiert an der Uni Bern Geschichte und Politologie. Ihr habt es war noch schwierig, Sachen herauszufinden, lustigerweise, okay, über euch. Ihr habt aber für den Bundesrat Kasper Villiger gearbeitet, seid für Kommunikation zuständig gewesen. 2006, also vor 20 Jahren, habt ihr am 1. Juni eure Firma gegründet, zusammen mit dem Andreas Hugi, Fuhrer Hugi. Ihr seid in den letzten 20 Jahren enorm gewachsen. Ihr habt Niederlassungen in Zürich, in Lugano, in Lausanne und in Brüssel. Ihr seid, wenn ich es richtig recherchiert habe, die zweitgrösste Agentur in der Schweiz für Public Affairs, wie man im Lobbying auch sagt. Ihr seid verheiratet mit Nicole Loeb, habt 2 Kinder, lebt in Muri bei Bern. Ihr seid ein leidenschaftlicher Koch und im Vorstand von der Berner FDP. Habe ich irgendetwas sehr Wichtiges vergessen?
Nein, ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste gesagt. Vielleicht etwas, wenn wir von Klarstellen reden. Mhm. Wir werden in aller Regel als Lobbyagentur wahrgenommen, aber wir sind eigentlich eine Kommunikationsagentur. Also wir sind bei uns etwa 50% von der Arbeit machen wir ist Public Affairs und etwa 50% ist Public Relations.
Und warum denken Sie, dass das immer das Lobbyieren so mehr im Vordergrund steht?
Weil man über das mehr wahrgenommen wird, weil das auch etwas spektakulärer ist. Es hat ja auch etwas Anrüchiges, noch das Lobbying. Mhm. Von dem her. Und wir sind wahrscheinlich im Lobbying sind wir schweizweit auch führend.
Ja, ihr habt gesagt, Lobbyieren und Lobbying haben so etwas Anrüchiges, so etwas, man weiss nicht genau so. Was ist denn das grösste Missverständnis, wenn es um die Lobbyarbeit geht?
Ich kann vielleicht die Frage schnell von der anderen Seite beantworten. Nicht mit dem Missverständnis, sondern mit dem methodischen Auseinanderhalten, das viel erklärt. Lobbying, der Überbegriff ist Public Affairs, also das ist noch ein bisschen mehr Systematik als das reine Lobbying, das sich auf eine legislative Aktivität bezieht. Das Public Affairs ist in aller Regel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mhm. Und Public Relation ist explizit unter Einbezug der Öffentlichkeit. Also beim Public Affairs, beim Lobbying, weiss man in der Regel nicht so, was man macht. Was
also die anderen wissen es nicht, oder?
Ja. Die anderen wissen es nicht, ja. Und das gibt ihm ein bisschen, das Schillernde, aber vielleicht eben manchmal so ein das Anrüchige oder das Fragende.
Was macht ihr lieber, Public Relations oder Public Affairs?
Das kann ich so überhaupt nicht sagen. Ich mache eigentlich beides gern. Und das Schöne in unserem Beruf ist, wir haben wieder neue Herausforderungen, neue Probleme, neue Fälle, aber irgendwie auch wieder neue Menschen, die man kennen. Und das liebe ich. Das ist mir, manchmal ist es völlig unspektakulär und dann ist es besonders spannend oder fängt besonders mit den Leuten. Mhm. Kann ich so nicht beantworten.
Was braucht ein guter Lobbyist oder eine gute Lobbyistin? Was für Wesenszüge müsste man haben, wenn man erfolgreich sein will in diesem Beruf?
Sicher mal die Freude an der Materie, an der Materie, an der Politik zum einen, aber und zum anderen an den Menschen. Nachher braucht es ein bisschen Kenntnis von der, ja, von unserer politischen, letztendlich politischen Kultur, aber ja, auch von den politischen Mechanos. Und, aber eigentlich die Freude, ja, die Freude an dieser Materie, an dem Politischen, an diesen Prozessen.
Mhm. Aber es gibt ja viele Leute, die Freude an der Politik oder an den politischen Prozessen haben, aber jetzt auch nicht könnten wirklich ein Geschäft, wie soll ich sagen, gut verkaufen oder die Interessen von einer Interessenspartei wahrnehmen. Also, reicht es? Einfach Freude an der Politik?
Nein, das reicht nicht. Auf der anderen Seite, der hat vorhin gerade einen wichtigen Punkt gesagt, oder? Es ist eine Interessenswahrnehmung, oder? Und das ist, liegt eigentlich im Wesen von einem Menschen, irgendwelche auch nur eigene Interessen wahrzunehmen. Und jetzt machen wir das hier im Prinzip einfach irgendwie für andere.
Ja.
Und ich tue manchmal irgendwie auf die Frage, ja, kann man denn das so lobbyieren, so ein bisschen frech zurückfahren, du bist allein, wenn du es nicht machst. Also jeder, der nicht seine Interessen in irgendeiner Form irgendwie vertritt oder durchsetzt, vergibt sich eine Chance.
Ja, muss man gut können reden.
Das ist nicht von Nachteil, ja.
Nicht von Nachteil, also ist nichts für introvertierte Leute.
Nein, aber ich sage auch viel mehr, ich sage auch viel, schön auf Berndeutsch, ich bin Schnurri von Beruf, aber ich muss fast mehr schweigen als schnurren. Also es eben, ihr habt es vorhin angesprochen, Diskretion gehört auch ganz stark irgendwie ins methodische Repertoire.
Man hat so das Gefühl, dass die Amerikaner eine besonders gute Qualität an Lobbying haben, dass sie das total professionalisiert haben, schon viel lang vor uns. Stimmt dieser Eindruck? Also kann man von dort auch, haben wir von dort auch viel nehmen, was dann bei uns ist gekommen, in der Schweiz?
Ja, oder? Das stimmt so. Und das ist auch ein bisschen, irgendwie so ein bisschen unsere Raison d'être, wo wir haben angefangen, der Andreas und ich, wirklich in 3 Monaten, ist vor 20 Jahren, genau, am 1. Juni habe ich angefangen. Dann haben wir eigentlich irgendwie das angelsächsische Verständnis von Public Affairs, eben die Systematik, haben wir angewendet. Und wir sind, in dem Sinn sind wir die Ersten gewesen, die sich das auch auf Fahnen geschrieben haben. Und bis anhin hat Lobbying es gegeben, aber Lobbying hat, so ein bisschen simpel gesagt, irgendwie, beim damaligen SRG-Präsident Armin Walpen in Form von einem Apero mit Weisswein und CVP-Nationalrat in seinem Büro stattgefunden. Und er hat sicher Leute gehabt, die sich auch darum kümmert haben, aber die Systematik, eben eigentlich das Public Affairs oder mit dem Stakeholder Management, das hat man so nicht gekannt. Und das ist so ein bisschen das Glück der Tüchtigen gewesen, wo wir da hatten, das können etablieren in der Schweiz.
Also auch von der Art, wie ihr seid auftreten und wie ihr quasi eure Firma auch habt, etabliert,
ja,
oder?
Ja, wir sind eigentlich die Ersten gewesen, die hergestanden sind und gesagt, ja, wir sind Lobbyisten.
Ja. Ich habe vor ein paar Wochen eine Bundesrätin gehört, die gemotzt hat, die gefunden hat, es nehme ich langsam überhand mit dem Lobbyieren. Es sei so schon, dass zum Teil Parlamentarierinnen und Parlamentarier ganze Erklärungen würden abgeben im Parlament, wo man wüsste, das ist von einer Lobbyfirma geschrieben worden. Was sagen Sie zu dem?
Das ist einfach sehr eine subjektive Wahrnehmung. Ich kann dieser Bundesrätin einerseits beipflichten und andererseits nicht. Und ich dieser Bundesrätin, ich weiss nicht, welche das war, sagen, dass sie ganz sicher irgendwie sehr viel Lobbydienste in Anspruch nimmt irgendwie für ihre Ziele. Oder? Also ich meine, sie macht aus ihrer Position aus, muss sie ihre Interessen, ihre Positionen auch vertreten. Und die Wahrnehmung ist dann wahrscheinlich, wenn halt etwas, also wenn es eine Gesundheitsministerin ist und man das BAG angreift, dann nimmt sie Lobbying als negativ wahr. Das ist klar. Aber es ist auch wirklich so eine Frage von Perzeption.
Ja. Gibt es eigentlich auch Politikerinnen und Politiker, die der Ehrlichkeit mit ihnen wollen zusammenarbeiten oder wo die sogar mit euch wollen zusammenarbeiten und wo der weiter Draht, die müsst vielleicht nicht mal Namen nennen, wenn der diskret sein, aber wo der einfach, wo man gemerkt, hey, die Chemie muss ja nicht mehr durch anstimmen, oder nicht? Ja. Kann man das wie abstrahieren?
Nein, das gibt es sicher. Auch dort kommt uns so ein bisschen entgegen, dass wir sind extrem wirklich transparent und fast offensiv transparent. Also wir sagen, gegen welchen Hut dass wir haben und was wir wollen, was das Anliegen ist, für wen. Und in aller Regel haben wir da offene Türen. Und in aller Regel probieren wir auch eigentlich Mehrwert zu vermitteln. Also wir sind auf Neudeutsch so Information Broker. Also wir tun Informationen verdichten oder transportieren oder übersetzen. Probieren Mehrwert beizutragen im System.
Ja, warum ist eigentlich Lobbying, warum ist das so anrüchig? Man könnte ja sagen, das machst du eigentlich auch im Privaten, oder? Dass du, wie, wenn du irgendetwas erreichen willst, ja auch schauen, dass jemand eventuell dir helfen kann, die Message, die du hast, irgendwie weiterzubringen. Warum ist das so, warum hat das so etwas Anrüchiges?
Eben, das ist ja so ein bisschen der Nimbus von dieser nicht ganz bekannten Materie und vor allem nicht der bekannten Mechanismus, oder? Wo irgendwie niemand genau weiss, um was es geht. Viele erinnern sich vielleicht noch an die Kasachstan-Affäre
von der Christa Markwalder,
oder? Wo sie da für das Land irgendwie hat Interessen entgegengenommen, das ist gang und gäbe. Aber dann ist irgendwie der ganze Mekano ist irgendwie zum Vorschein gekommen, oder? Und dann hat es schlussendlich einen Sturm im Wasserglas gegeben, also einen grusigen Sturm im Wasserglas. Mhm. Aber interessanterweise aus den Reihen der Parlamentarier hat dann doch niemand geschossen. Also von ganz links nicht und von ganz rechts nicht, weil jeder genau
weiss.
Jeder
macht Lobby.
Jeder macht es und jeder weiss irgendwie, wie es geht. Oder? Ja. Es ist ein bisschen, je weiter weg von Bern, desto weniger kennt man, desto anrüchiger ist es.
Mhm. Man hat manchmal schon das Gefühl, Bern ist wirklich so eine, ich habe in meiner früheren Karriere ab und zu im Bundeshaus gearbeitet, als Journalistin, aber nicht regelmässig, darum habe ich so mit einer gewissen Distanz angeschaut und habe schon festgestellt, es ist wie so ein Mikrokosmos, oder? Man kennt sich, die Journalisten und die Journalistinnen kennen die Parlamentarier, manchmal auch gibt es eine sehr grosse Nähe, wo ich nicht immer sicher bin, ob das eine gute Idee ist. Und dann eben auch die Lobbyisten. Also es ist wie so eine, man könnte wie so eine Glocke drüber hängen. Es ist wie so eine Welt für sich irgendwie.
Ja, das ist ja so. Das ist eigentlich auch faszinierend, oder? Mhm. Also von dem her, ich freue mich, wenn eine Session anfängt. Ich bin auch froh, wenn sie wieder fertig ist. Aber es ist so ein Mikrokosmos mit wie gesagt, so ein bisschen besonderen Mechanismen. Aber man kennt sich, oder? Also, ich würde sagen, dass ich sicher über die Hälfte der Parlamentarier kenne und die meisten eigentlich gut und persönlich und einen guten Draht haben und gleich von welcher Partei.
Könnt ihr verstehen, dass Leute, die nicht so nah dran sind und die vielleicht auch Konsequenzen von der Politik halt zu spüren bekommen, dass die wie Finger haben, das ist ein Gemauschel und die machen da irgendein Zeug und wir haben gar keinen Einblick, wie das eigentlich funktioniert?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Mm. Ja, es ist der ging oder die Diskussion ist die schon sehr lang, oder wie viel Transparenz braucht es. Wir sind von Anfang an und wirklich vom ersten Tag, also jetzt wirklich vor 20 Jahren, als wir angefangen sind, wir ging transparent gewesen. Wir haben all unsere Mandate, die einen politischen Bezug haben, wir gingen auf die Webseite da, für wen wer der Auftraggeber ist, für wen wir arbeiten. Mm. Und sind mit dem eigentlich ging sehr gut gefahren.
Ja.
Und nachher ist aber der Prozess an sich, irgendwie braucht eben eine gewisse Diskretion. Also man kann nicht jeden Arbeitsschritt in der Öffentlichkeit austragen. Mhm. Und das gibt eine gewisse Diskrepanz, oder? Mhm. Und da gibt es dann Leute, die wie Organisation Lobbywatching, die mehr Transparenz, noch mehr fordern. Und dann, das grenzt dann für mich irgendeine grenzt Transparenz an die Striptease, oder? Also da ist irgendwie nur noch irgendwie einfach zur Befriedigung von dem, was fordert. Das bringt dem System nicht mehr.
Ja, zum Teil auch tut es vielleicht auch, wie soll ich sagen, eine Neiddebatte noch ein bisschen fördern, oder nicht?
Ja, nicht. Das sind ja meistens Journalisten in dem Ding, wo das irgendwie fordert. Ich glaube, das ist... ich glaube, Neid ist irgendwie... Neid ist anders, aber sie hat dort irgendwie... Vielleicht auch gleich nicht ganz ein richtiges Verständnis von den Mekanos.
Jetzt habt ihr ein paar Mal das Wort Mekanos. Jetzt sagen wir mal, wie geht der Mekano? Tut mir es mal wirklich erklären, dass ich es verstehe. Es kommt jemand zu euch mit einem Anliegen. Mit etwas, wo er will, dass das irgendwie erreicht wird.
Ja.
Dann kommt er zu euch ins Büro und sagt, Lorenz, ich will das und das und das. Und er, wie geht er vor?
Dann analysieren wir das. Ist das machbar? Ist das im weitesten Sinne ist das mehrheitsfähig? Das muss es in unserem politischen Prozess ja sein. Mm. Das ist aber noch nicht ausschlaggebend, ob wir es machen. Und manchmal, wenn wir sagen, ist es vielleicht nicht mehrheitsfähig, wie irgendeine Kampagne oder eine Abstimmung oder eine Wahl irgendwie, dass man aber gleich etwas erreicht, also dass man politisches Gehör erreicht.
Mm-hmm.
Und das macht eigentlich das Lobbying oder das Public Affairs zumindest für mich auch noch ein bisschen interessanter als jetzt beispielsweise das Marketing. Oder? Also beim Lobbying erreicht man eigentlich meistens etwas. Also meistens ist Lobbying auch eine Debatte, eine politische Debatte, wo man auslöst oder mindestens Teil irgendwie davon ist und so eigentlich im politischen Prozess sich innen bewegt. Mhm. Und dort schaut man, was man kann erreichen oder was nicht.
Und dann geht ihr und eure Leute geht ins Bundeshaus und redet direkt mit Politikerinnen und Politikern?
Ja, nicht nur ins Bundeshaus. Also das ist also wir sind begrenzen das irgendwie auf das Nötige, wo wir im Bund, wir gehen nicht zum Spass ins Bundeshaus, aber wir haben viel, ist man jetzt während der, also zwischen den Sessionen ist man an Themen dran, wo mhm. wir haben ein Projekt, das war in den Medien, gewesen, Gaudium Suisse, mhm. wo in den Medien auch so ein bisschen als Alkohollobby ist,
wo man so ein bisschen wo man quasi gesagt hat, ihr wollt den Alkoholkonsum helfen ankurbeln.
Ja, genau. Mhm. Und das ist ein Projekt, das jetzt am Laufen ist, also nicht im Parlament stattfindet.
Ja. Und wenn ihr merkt, dass ihr mit der Botschaft nicht ankommt bei den Leuten, was macht ihr?
Wir haben vor Jahren haben wir eine Swissness-Debatte gehabt. Das ist, glaube ich, 6-7 Jahre her. Die ist intensiv geführt.
Also das heisst, welche Produkte dürfen von sich sagen, sie sind Swiss-Made, oder?
Ja, wie viel Swiss-Made, ja. Genau, mhm. eigene Anteile und so. Und da ist eigentlich fast jede Branche gekommen. Und da haben wir auch 2-3 Mandate gehabt. Dann ist Karin Keller-Sutter ist noch im Justizdepartement gewesen, also das Thema war Spiere gewesen. Und dann haben wir irgendwann plötzlich gemerkt, jetzt haben wir es überreizt. Also im Parlament, ja. wie auch im Departement, ist das Thema überreizt. Und dann haben wir aktiv nach uns nach unten gesagt, jetzt müssen wir grad entweder ganz bremsen oder mindestens einen Schritt irgendwie zurückgehen, sonst haben wir einen Overkill.
Sonst ist es dann quasi kontraproduktiv. Ja, gibt es eigentlich auch Mandate, Firmen, Organisationen oder Anliegen, die dir nie für jedes Geld von dieser Welt nie würden vertreten?
Ich würde es jetzt nicht das Ganze so irgendwie apodiktisch-katholisch irgendwie vernehmen, aber es gibt ganz klar Sachen, die wir nicht machen. Also einerseits, da sind wir auch wieder bei der Transparenz oder bei unserer Glaubwürdigkeit, was für uns ganz wichtig ist. Wer die für eine Swisscom Interessensvertretung macht, ist eigentlich der Telekom-Markt zu, oder? Der wird er nicht noch irgendwie für Salt oder Sunrise. Dann gibt es aber auch Sättigung, also wir bekommen nichts irgendwie von ganz links und von ganz rechts. Mhm. Also 10 Millionen Schweiz oder
wie haben sogenannte Nachhaltigkeitsinitiativen
hätten sie uns jetzt kaum irgendwie gegeben.
Ja, hat vielleicht auch damit zu, dass ihr wieder FDP seid.
Ja, aber wir sind nicht eine FDP-Agentur. Also wir tun unseren mehr liberalen Kompass, aber wir haben bei uns Leute, die in der SP sind, mehr Leute, die in der GLP sind, wir haben auch SVP-Leute. Mhm. Das ist... Wir haben sicher einen liberalen Kompass, aber sie haben nicht eine Parteiplakette an der Agentur. Ja. Das ist mir wichtig. Aber es ist gleich so, dass jetzt geht es so bei Anfragen danach eben die politische Orientierung ein bisschen eine Rolle spielt. Aber dann gibt es auch Sachen, die wir machen, zum Beispiel nicht für Waffen.
Mhm. Aber eben darum also Truag-Werke-Klienten?
Nein, eben darum habe ich vorher eben gesagt, wir können es nicht ganz so klar sagen. Doch, für Truag haben wir explizit schon geschafft. Also wenn es die Schweiz irgendwie betrifft, das haben wir gemacht. Mhm. Wir arbeiten nicht für Tabak. Mhm. Und dort ist nicht einmal irgendwie bei mir jetzt in extremen moralische Überzeugung, sondern mehr, weil wir relativ viel Gesundheitsmandat haben und es dort einfach irgendwie unglaubwürdig machen.
Aber Alkohol ist ja auch schädlich.
Das sehen wir eben anders. Wir machen eben nicht ein Alkohol-Lobbying, sondern ein Genuss-Lobbying. Und der Benny Wirth hat gesagt, wer nicht genießen kann, ist ungenießbar.
Raucht ihr?
Ich rauche im Moment einmal im Monat Zigarre. Ich bin seit Jahren Präsident vom Berner Zigarrenclub. Mhm. Und im Sommer ist es ein bisschen mehr beim Abend eine Zigarre.
Ja, also eben, nicht für Waffen, ausser eben, wenn es irgendwie um Ruag Schweiz angeht. Kein Tabak, sonst noch?
Ja, eben, die, also vorher erwähnt, die Kasachstan-Geschichte, das ist heikel. Also, so parastaatliche Sachen. Wir haben auch schon von so Ländern, so von Kulturvereinen, irgendwie auch schon so Angebote bekommen, wo faktisch so ein bisschen die diplomatischen Kanäle umgehen, das machen wir auch nicht. Und dann eben manchmal schon so, sind es kleine Sachen, die wir irgendwie so das Gespür entwickelt haben, jetzt über die 20 Jahre, gesagt, das gibt Lampen, oder wenn man irgendwie zu fest irgendwie muss, irgendwie gegen ein Departement arbeiten oder so, ja. Mit zweifelhaften Aussichten, das lassen wir es sein.
Ich finde eine Weltregion im Moment sehr spannend, das ist der sogenannte Middle East um Nordafrika, da gehören sicher die Golfstaaten dazu, die im Kommen sind, die sehr viel, die sehr vorwärts gehen, auch mit der ganzen Entwicklung, auch eine Öffnung. Ist das zum Beispiel jetzt etwas, was ihr spannend findet oder sogar habt, irgendwie, weiss doch nicht, Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate?
Wir haben vorletzte Anfrage von den Emiraten für eine größere Veranstaltung, die jetzt ist verschoben wurde, aber die hätten wir betreut. Also dort wäre es primär ist eine Medien, so ein bisschen Stakeholder-Management und Mediengeschichte. Das hätten wir gemacht, ja.
Wir kommen schon zum ersten Lied. Ich sage ja allen, sie sollen drei Lieder mitnehmen, die irgendetwas bedeutet. Und ihr habt, es ist eigentlich, also im Original ist es von Phil Collins, aber hier gesungen von Kevin McKay, In the Air Tonight. Warum das Lied?
Ja, als ihr mir die Aufgabe habt gegeben mit diesen Liedern, habe ich gemerkt, ich werde ein bisschen älter. Irgendwie. Also natürlich Phil Collins hat mich natürlich irgendwie begleitet in meiner Jugend. Ich finde ihn noch sensationell. Aber jetzt die neue Interpretation von McKay, die finde ich sexy. Die finde ich irgendwie cool. Das ist irgendwie die alte Welt und die neue Welt, die da elegant zusammenkommen.
Sehr gut. Lassen wir rein.
Stranger to you and me. I can feel
Willkommen zurück im Klartext heute mit dem Berner Lobbyist, mit dem Lorenz Fuhrer von der Agentur Fuhrer Hugi. Lorenz Fuhrer, was wollt ihr als junger Mensch werden?
Also das, was ich jetzt gemacht habe, hat mich eigentlich ging schon fasziniert, und zwar im weiteren Sinn. Und ich habe eine schöne Episode. Mein Vater, der ist im Januar hochbetagt gestorben, ist auch Pfarrer gsi und sehr musikalisch. Ich habe den Lehrsemmer gemacht, ich auch ging müssen Musik spielen. Aber ich bin wirklich talentbefreit. Also ich habe irgendwie wirklich das nie irgendwie zu etwas gebracht.
Trompeten hat er, glaube
ja,
oder?
Also ich habe ein paar Sachen, ja. Ja. Also ja, das ist wirklich kein räumliches Kapitel bei mir. Und dann habe ich einmal, wir gingen eben ein grosses Pfarrhaus in Muri und wir gingen einen grossen Freundeskreis. Ja, das ging ein bisschen organisiert und so. Und einmal ist mir mit Bär gekommen und gesagt, Leru, jetzt tu dich nicht gegen um deine Freunde kümmern, du Trompeten spielen, dann wird etwas aus dir. Mhm. Und das ist etwa vor 2 Jahren, sind sie am Sonntagabend meine Eltern zu uns essen. Und dann hat mein Vater so gesagt, das ist einfach schön, wenn wir zu euch kommen können. Und dann habe ich gesagt, du weißt es, Bär, wenn ich dann auf dich gehört hätte, wäre ich jetzt irgendwo in Marseille oder so mittelmässiger Trompeter und du wärst ganz sicher nicht bei uns.
Also so das Netzwerk, das Empfang, ja. Die Gastfreundschaft vielleicht auch.
Ja, im weiteren Sinn, aber irgendwie eben, dass das Netzwerk Leute irgendwie zusammenbringen und irgendwie zum Unternehmerischen irgendwie, das ist mir eigentlich in dem Sinn ging gelegen, das Kommunikative
schon. Ja, ja. Gelesen, ihr seid ein schlechter Schüler gewesen, ist das richtig?
Wo habt ihr das gelesen?
In einem Zeitungsartikel.
Ja, ich bin so ein bisschen nach der Maxime, die 4 ist die 6 des kleinen Mannes. Bin ich durch die Schule auf, das ist ja so. Ja.
Also einfach so ein bisschen der minimale Effort, für das man durchkommt. Ja. Das ist ja nicht so eine schlechte Strategie.
Ja, ich tue es jetzt so ein bisschen glorifizieren. Meine Eltern haben manchmal ein bisschen Kummer gehabt mit mir.
Okay.
Aber ich ging performt, als nachher ist darauf abgekommen.
Habt ihr eine gute Kindheit gehabt?
Ja. Ja, sehr schöne Kindheit gehabt, ja.
Eben der Vater Pfarrer, was für eine Rolle hat das gespielt im Alltag, der Glaube?
Eigentlich ein Untergeordneter. Also wir sind sehr liberal irgendwie aufgewachsen, wir haben ja nie irgendwie etwas müssen. Manchmal habe ich mich so ein bisschen geschämt, als ich kleiner war als Pfarrerssohn. Auf der anderen Seite bin ich auch ging, ist eigentlich mehr ein Privileg gewesen. Aber dadurch, dass wir nie etwas haben müssen, so, ist das für mich nicht...
Aber schon das ganze normal. Programm, so Sonntagsschule und so?
Ja, aber wir haben nicht mehr rein müssen gehen. Also, ich bin konfirmiert worden und musste die Dinge absolvieren. Das haben wir gemacht. Und wir haben manchmal irgendwie am Tisch gebettet, aber nicht irgendwie regelmässig. Also ich bin definitiv nicht religiös erzogen worden.
Jetzt hat er musikalisch vielleicht nicht die Karriere gemacht, die der Vater sich hat gewünscht oder eure Eltern. Und sonst, ihr habt vorhin gesagt, ihr habt ihn verloren im Januar hochbetagt. Wie hat er auf euer Wirken und euren Beruf und eure Firma geschaut?
Er war schon zunehmend irgendwie sehr stolz gewesen, irgendwie, was ich mache. Ich habe meinem Vater auch eben bis noch vor ein paar Monaten sehr intellektuelle Verbindung hatte. Also wir ist viel irgendwie, er ist politisch auch sehr interessiert gewesen. Wir haben viel über mein berufliches Umfeld oder so reden.
Das ist noch schön, oder? Wenn man das kann, ja. Wenn die Eltern auch schon älter sind.
Ja.
Ihr seid mit der Nicole Loeb verheiratet, mit der Chefin vom berühmten Warenhaus. Welche Rolle spielt Glaube jetzt in eurer Familie mit euren Kindern?
Also noch weniger als bei uns, dass meine Frau hat eigentlich einen jüdischen Background. Also sie ist nicht Jüdin, weil ihre Mutter nicht Jüdin war, aber ihr Vater, der François Loeb, ist jüdisch. Nicht strenggläubig, aber ist jüdisch. Und wir sind in dem Sinne eigentlich interessiert, also, aber wirklich eigentlich ökumenisch interessiert im Sinne von, ja, mich interessiert, was geht. Und mein Vater hat gesagt, irgendwie die 4 Weltreligionen haben die Welt gross gemacht, aber die 4 Weltreligionen sind ja das, was die Welt irgendwie kaputt machen. Oder? Ich denke, es steckt mehr in unserer Welt irgendwie in Bezug auf Religionen, als wir manchmal meinen. Von dem her, ja, muss es einem interessieren.
Wobei, wenn man jetzt von Public Relations redet und so, oder Marketing, muss man sagen, ich darf das sagen, ich bin Katholikin, die katholische Kirche hat eine super PR, oder? Die haben eine gute Geschichte, die sie erzählen, seit 2026 Jahren.
Ja, haben aber jetzt ein bisschen Mühe, wenn wir im Methodischen bleiben, irgendwie mit dem Stakeholder-Management.
Was würdet ihr machen, dass es besser wird?
Oh, das ist jetzt glatteis. Das ist heikel. Aber jetzt merkt man gerade, dass irgendwie gerade wieder junge Leute irgendwie wieder ändern. Ich habe das Gefühl, es ist auch irgendwie so ein bisschen ein Zeitgeist, oder? Ja. Mit der Religion. Und gerade junge scheinen jetzt ändern, wieder anzusprechen auf das Spirituelle. Mhm. Und ich finde Religionen per se wichtig. Und gerade für eine Gesellschaft irgendwie, und gerade bei uns, wo irgendwie manchmal Mühe hat, irgendwie mit gewissen Leuten, irgendwie mit ihrer Moral, dass man sich wieder ein bisschen zurückbesinnt an unsere christliche Moral, oder?
Ja. Eben, ich habe es gesagt, ihr seid mit Nicole Loeb verheiratet. Jetzt, wer profitiert mehr? Sie von eurem Netzwerk oder ihr von ihrem Netzwerk?
Ja, also, da kann ich jetzt nicht Klartext reden, im engeren Sinn, wie ihr das wettet. Ich glaube, wir profitieren beide irgendwie voneinander, aber primär irgendwie sind wir ein gutes Paar, wo wir jetzt eigentlich auch gerade wieder feststellen, nachdem jetzt seit 2-3 Jahren unsere Kinder eigentlich draussen sind, und das ist ja dann irgendwie so ihre Beziehung, noch einmal so ein bisschen eine Probe, irgendwie bestehst irgendwie, dass irgendwie ohne, dass irgendwie die ganze Zeit Kurve muss managen, ja. So, und das bestehen wir eigentlich sehr gut. Und wir tun uns gegenseitig irgendwie unterstützen. Sie ist bei mir noch im Verwaltungsrat. Ich habe mit dem Löbi im engeren Sinn nichts zu tun. Mhm. Aber natürlich reden wir irgendwie.
Die arbeiten hier im gleichen Haus, oder?
Sie arbeiten unter mir, ja.
Ja, genau. Ihr seid weit oben und sie ist in einem Büro weiter unten.
Genau.
Geht ihr hier oben runter so ein bisschen reden?
Oder sie kommt mehr zu mir rauf.
Nee, jetzt mehr Licht oben.
Genau.
Ihr seid beides High-Performer. Wie findet man dort die Balance? Dass man eben, ihr habt vorhin gesagt, ihr seid zwar die Kinder draussen, also das war ja wie noch ein zusätzlicher Faktor, dass man einfach in diesem Ding ist, oder? Und muss auch funktionieren, fast wie ein AG eigentlich. Und jetzt sind die langsam flügge und so. Aber ihr habt beide natürlich extrem einen anspruchsvollen Alltag. Wie macht ihr das, dass ihr da die Balance findet?
Also wir sind jetzt 28 Jahre zusammen, wir haben auch ein bisschen Übung und wir haben schon genug Balance. Wir haben jetzt zum Beispiel ein ruhiges Wochenende in den Bergen irgendwie Hindernis mit ein bisschen Skifahren und so und wir gehen Ende März auf Thailand in die Ferien und da schwelgen wir jetzt ein bisschen in Vorfreude und dann zwischendurch gibt es strenge Zeiten und, Bis jetzt haben wir die eigentlich irgendwie gut gemeistert und beide eigentlich mit einem anspruchsvollen, aber auch befriedigenden Job.
Jetzt ist Bern ja nicht so gross. Ich darf das sagen als Bieler, weil wir sind noch kleiner. Und jeder kennt irgendwie jeden. Oder es ist wirklich so ein riesen Kuchen von wichtigen Bernerinnen und Berner. Und die, euch kennt man natürlich sehr gut, man kennt sie sehr gut. Ist das einmal aber nicht fast zu viel? Oder, also, man ist dann immer auch in der Öffentlichkeit und alle kennen ihn, alle haben auch eine Meinung über ihn und es wird ja auch viel tratscht in Bern und so. Ist das aber nicht, wollt ihr aber nicht irgendwo sein, wo ich niemand kennt?
Ja, also jetzt sind wir so dermassen exponiert, sind wir nicht.
Also sie hat immerhin...
Nicole noch mehr als ich, einfach allein durch den Namen. Und durch die Bedeutung von diesem Geschäft, oder? Wo wirklich einfach ein Wahrzeichen ist von Bern, oder? Von dem her auch für Nicole dort manchmal schon eine gewisse Last, aber eher im positiven Sinn. Und wir können es sehr gut handeln. Und wir sind, ich glaube, je älter man wird, desto selektiver wird man. Man muss ja nicht mehr irgendwie an jeder Hundsverlochenden dabei sein. Bei mir gehört es mehr dazu, unter Leute zu sein, das Netzwerk aktiv zu pflegen. Bei Nicole ein bisschen weniger. Das lebt so entsprechend.
Hat ihr eigentlich euer erstes Date am Löbecken gehabt?
Nein. Wir kennen uns beide eigentlich Nicole ist auch zu Muri aufgewachsen. Und sie ist, also wir sind beide Jahrgang 67, aber es ist im Januar wie im Oktober. Und das hat in den Jugendjahren hat sie natürlich nicht so den kleinen Büblen runtergeschaut.
Absolut, und dann sind ja die Mädchen noch immer reifer, oder, eben, in diesem Alter.
Ja, sie sind natürlich viel reifer gewesen. Also wir kennen uns in dem Sinne von ganz früher. Aber dann haben wir über gemeinsame Freunde, eben Ende 90er Jahre, sie war ja sehr lange im Ausland gewesen, und ist nicht zurückgekommen auf Bern, haben wir uns lernen kennen.
Schön, ich komme schon zum... zweite Lied, vielleicht passt ja das gerade von Aerosmith, Dream On, warum?
Ja, es ist einfach irgendwie, das ist einfach ich bin nicht extrem musikalisch, ich höre gerne Musik und wenn das irgendwie kommt, das berührt mich jedes Mal. Das ist ein Evergreen, aber primär im Positiven, es ist ein wunderschönes Lied und das irgendwie, glaube ich, schon seit 25 Jahren.
Fast so lange, wie eure Beziehung ist.
Sehr schön.
Willkommen zurück im Klartext, heute mit dem Lorenz Furrer von Furrer Hugi, von dieser Lobbyagentur, oder die sagen eben Public Relations und Public Affairs. Affairs, genau, ihr macht beides. 2006 seid ihr zusammengekommen mit dem Andreas Hugi, habt ihr die Firma gegründet. Wie ist es zu dieser Fusion oder zu dieser Firma, die ihr gemeinsam habt?
Wir sind da eigentlich fast ein bisschen in einem Blind Date vermittelt worden vom langjährigen Nationalständerat Rudi Noser, gemeinsamen Freund von uns. Der Rudi hat in dieser Zeit, also 2004 war das, als er im Finanzdepartement war, hat er so seine politische Karriere gestartet. Und dann ist das Projekt, das FDP-Projekt Avenir Radical, das ist dann ziemlich auch durch die Medien gegangen gewesen. Und das hat er aktiv betreut. Und ich habe dort, ich habe nach meinem Studium noch ein Masters gemacht auf Kommunikationsmanagement. Ich habe dort meine Masterarbeit gemacht, zu dem so nicht der Rudi-Lehre kennen. Und gleichzeitig ist der Andreas Hugi, der ist dann beim Regierungsrat Jecker, ist ein persönlicher Mitarbeiter
Zürich.
Gewesen, Zürich, und hat dort einen sehr engen Draht zur Partei. Und so haben der Andreas und ich uns lernen kennen. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, und wir auf dieser Achse Bern-Zürich unser Geschäft etablieren. Und der Andreas hat typisch zürcherisch Schnurri gesagt, er bringe das Geld von Zürich und ich jetzt Bern arbeiten.
Gut, man kann so anders. Ich habe mal gelesen, er sei gender ein Introvertierter, kennen ihn nicht persönlich, ihr seid das nicht. Die würden euch vielleicht auch so ergänzen.
Also introvertiert bei ihm wäre falsch, aber er ist definitiv kein Zürcher Schnurri, das wollte ich nicht sagen. Aber wir sind sehr ähnlich und ich habe wirklich das Glück, dass ich neben einer privaten, guten Partnerschaft auch im Geschäft mit dem Andreas, natürlich auch mit dem Lorenz Jacki, der als jüngerer Kollege jetzt wir zu dritt eigentlich die Inhaber sind von der Firma, sehr gute Beziehung.
Wie macht man das, wenn man das zweite so eine Firma leitet? Man ist nicht verwandt, man ist auch nicht ein Paar, sondern man ist wirklich Geschäftspartner. Gibt es da irgendwie Regeln, die ihr habt etabliert?
Ja, das sind nicht Regeln, würde ich dem irgendwie nicht sagen. Also es hat sich wirklich halt irgendwie eine Partnerschaft irgendwie hat sich ergeben. Und wir haben sozusagen nie gekracht zusammen. Also wir ergänzen uns gut.
Nie Krise gehabt?
Wir haben sicher auch Diskussionen gehabt, das ist klar. In 20 Jahren so ein Unternehmen irgendwie hochfahren, auch wenn ihr schön gesagt habt, ging erfolgreich sein. Ja, wir sind unter dem Strich sind wir erfolgreich, aber wir haben auch schwierige Zeiten gehabt. Gerade letztes Jahr war eines von unseren schlechtesten Jahren. Und das geht natürlich irgendwie nicht ohne Diskussionen vorbei.
Warum ist es eines der schlechtesten Jahre gewesen?
Es sind verschiedene Faktoren. Wir haben einen Generationenwechsel einläuten, wo wir dann gemerkt haben, wir sind nicht die richtige Konstellation, die wir müssen abbrechen
mussten. Also, ihr wollt, glaube ich, jüngere Frauen wollen.
Genau.
Ja, genau.
Ja. Also, es ist nicht, weil es Frauen sind, sondern wir nicht klappen. Und nachher haben wir auch eben die ganze künstliche Intelligenz, die an uns nicht spurlos vorbeigeht, die so ein bisschen reingewirkt. Und dann so ein bisschen auch Verunsicherung allgemein in der Wirtschaftslage. Also die drei Faktoren haben uns einfach letztes Jahr so ein bisschen ein Bein gestellt.
Ja. Wie teilt ihr euch auf? Ist er für irgendetwas zuständig, vielleicht auch mit dem Personal und dir für etwas anderes? Oder machen die beide alles?
Nein, also der Andreas ist ganz klar der CEO der Firma, auch gegen aussen vertreten. So.
Steht auch so auf der Webseite, genau.
Ja. Er hat jetzt zum Beispiel alle Mitarbeitergespräche irgendwie geführt.
Und ihr seid der Freigeist?
Ja, ich bin vielleicht ein bisschen mehr, ich arbeite vielleicht mehr auf dem Mandat und bin mehr Akquise und eben vertrete die Firma auch gegen raus. So, wenn ich heute irgendwie die Freude und Ehre habe, bei euch irgendwie das dürfen zu machen. Aber wir tun es eigentlich organisch ergänzen. Also wir haben da nicht irgendwie Pflichtenheftli, die wir am Abend irgendwie abkrützeln.
Also ihr seid so etwas wie Simon und Garfunkel, oder?
Simon und Garfunkel vom Lobbying, ja.
Wer seid denn ihr? Der Paul Simon oder der Art Garfunkel?
Ja, das sagen, das ist mir, kenne ich nur noch den Paul Simon mit seinen afrikanischen Liedern. Garfunkel ist mir schon zu weit weg.
Okay, gut. Was man von euch weiss, ist, dass ihr sehr ein guter Koch seid. Das macht euch auch sehr Freude, kochen. Ihr habt auch ein Privatrestaurant für vorher, Hugi. Habt ihr, glaube ich, die Idee gehabt, das sogenannte Clé de Bern, also der Schlüssel zu Bern. Was war so die Idee dahinter? Wo habt ihr das gesehen oder habt ihr das selber erfunden?
Ja, ich bin ein guter Koch, werde ich nicht von mir selber nicht sagen, aber leidenschaftlich. Ich koche wirklich extrem gerne, weil ich habe sehr viele Kochbücher, 250 Kochbücher.
Oh, wow.
Ja. Verschiedene Köche, und eine Köchin, die mich extrem inspiriert hat, ist Anna Scroi. Die ist eine Italienerin, eine Self-Made-Köchin, die am Schluss auf 2 Sterne gekocht hat. Und die hat noch in einem Interview jetzt mal gesagt, an einem gedeckten Tisch passiert die beste Form von Kommunikation. Und das ist für mich, also nicht in dem Sinne so ein Haarlernis gewesen, aber irgendwie die Präzisierung irgendwie von dieser Aussage und irgendwie die Brücke irgendwie von mir einerseits Leidenschaft, also eben nochmal Koch, sondern ich esse und trinke noch gern, und andererseits eben irgendwie die Verbindung in Kommunikation, das hat mich fasziniert. Mhm. Und das hat mich dann auch eigentlich inspiriert, dass wir den Gledo Bern gemacht haben, wo das ist ja ein Privatrestaurant, also wir haben einfach die Statuten von einem privaten Restaurant und mit über 400 Mitgliedern jetzt und zu Bern, ich glaube, wirklich sehr eine gute Adresse ist. Und primär eben auch eine gute Adresse, nicht nur, weil man gut ist, das hat eine gewisse Diskretion, sondern weil es eben auch eine angenehme Sache ist. Also die Leute kommen gerne dorthin.
Also ich muss mir das so vorstellen, ich zahle einen Jahresbetrag, für das ich das Restaurant kann kommen und aber dort auch vielleicht die Möglichkeit haben, sehr diskret mich auszutauschen oder Geschäftskontakte zu pflegen, sozusagen. Ja. Mhm. Ja. Gibt es da Leute, die ihr nicht akzeptiert? Also entscheidet ihr, wer Mitglied wird?
Ja, entscheiden wir. Ja, wir sind jetzt einfach rein von der Anzahl her, sind wir ein bisschen selektiver. Aber nicht, also ja, das ist da nicht irgendwie ein Tribunal, das wir machen, ob man da reinkommt oder nicht.
Habt ihr auch schon Leute müssen rauskicken, weil sie die Jahresrechnung nicht gezahlt
haben? Nein, das haben wir. Wir haben von 250 Franken angefangen auf 500 und jetzt auf 750, also über 13 Jahre. Und das hat ein paar irgendwie automatisch gesiebelt oder das sind ein paar auch irgendwie einfach durch natürliche Fluktuation irgendwie weg. Aber in dem Sinne, rausstuhlen haben wir, glaube ich, noch nie mehr müssen.
Und wenn ihr jetzt 2 müsst zusammenbringen müsst, wo es wirklich schwierig ist, oder wisst, das wird hart, irgendwie, dass die auf einen gemeinsamen Nenner kommen oder dass ich da irgendwie Erfolg habe, was für ein Menü würdet ihr auftischen?
Ich würde, glaube ich, jetzt erstmal mit einem Schluck Weisswein anfangen. Mhm. Und dann irgendwie schauen, auf was dass man dann irgendwie noch Appetit hat.
Okay.
Ich würde nicht vorsätzlich auftischen.
Was wünscht ihr euch für eure Agentur, für die nächsten 20 Jahre? Jetzt ist sie 20-jährig, man kann sagen, sie ist nicht mehr in der Pubertät, sie ist aber auch noch nicht reif in dem Sinn, wenn man das auf ein Menschenleben würde, sondern nicht vollzählig richtig an mit 20. Wo wollt ihr hin?
Also wir haben, was wir entschieden haben, dass wir Inhaber geführt bleiben. Mhm. Also das ging mindestens Mehrheit, also 51% bei den sogenannten Managing Partners, da sind wir im Moment zu dritt. Das wollen wir beibehalten. Nachher haben wir 12 weitere Partner. Also wir bei uns, jeder ist nicht so die klassische Pyramidorganisation. Wir haben jeden Partner ist eigenständig und mandatsverantwortlich. Das wollen wir sicher beibehalten. Dann wollen wir sicher noch ein bisschen wachsen, über primär in Schweiz. Und eben den Generationenwechsel haben wir gemacht, der ist stark auf mir ausgekommen, nicht weil ich irgendwie mich absetzen auf Mallorca oder Südfrankreich, sondern mehr, wie gesagt, jetzt habe ich 20 Jahre mehr oder weniger die Geschick selber antrieben und nicht, dass ich nicht mehr will, aber ich habe das Gefühl, jetzt könnte auch andere, oder? Und das war ein bisschen die Idee gewesen und hat jetzt im ersten Anlauf nicht geklappt. Ich habe übrigens gelernt, dass es in der Schweiz ein KMU, ein Inhabergeführtes, es braucht in der Regel 2,3 Anläufe, für das ein Generationenwechsel geht. Doch.
Mhm.
Ja, das habe ich auch nicht gewusst vorher. Mhm. Aber jetzt verstehe ich es besser. Und eben bei uns, ich bin jetzt 58, ich habe noch Lust auf euch am Arbeiten, ich bleibe sicher irgendwie noch, aber wir sind super aufgestellt, also wir sind rund 50 Leute und wirklich durchweg irgendwie tolle Leute. Und ich bin eben nach dem letzten Jahr, wo ein bisschen schwierig war, bin ich heute eigentlich wieder extrem gute Dinge, dass wir uns weiterentwickeln.
Brüssel bleibt das Standort?
Ja, da muss ich jetzt auch vielleicht das noch ein bisschen klären. Wir haben Brüssel eigentlich mit während der Pandemie sind wir sozusagen nie mehr gewesen. Und wir haben jetzt noch eigentlich wirklich einfach einen Briefkasten. Wir haben zwischendurch Veranstaltungen, wo wir gehen. Wir haben es ehrlich gesagt so nicht mehr auf der Webseite in Brüssel. Wir haben noch unsere Kontakte. Und wir haben aber auch, das darf ich hier auch sagen, wir haben nie Geld verdient mit Brüssel. Es war eigentlich mehr oder weniger eine kleine eine Überzeugung gewesen, dass man irgendwie dort muss sein. Wir haben extrem viel Spannendes erlebt, aber von Bern aus in Brüssel ein Lobbying zu machen, das ist sehr schwierig.
Ist das nicht fast ein Ausdruck von den veränderten Beziehungen auch, zwischen der Schweiz und der EU? Ihr gehört das zwar nicht gern, weil ihr seid ja eigentlich ein grosser EU-Freund.
Ich bin nicht primär ein grosser EU-Freund, ich bin primär überzeugt, dass wir gut müssen zusammenarbeiten. Und das war eigentlich auch die Überzeugung, die uns dann irgendwie nach Brüssel getrieben hat. Wir haben über 8 Jahre ein vollbesetztes Büro gehabt dort. Und ich bin noch heute überzeugt, aber es ist schon ein bisschen ein Ausdruck irgendwie von dieser Situation. Also, die Economie Suisse ist auch mit einem 60%-Pensum in Brüssel vertreten, das sagt auch viel.
Das stimmt. Wenn wir schon bei der Politik waren, am 8. März gibt es Abstimmungen, wichtige auch. Jetzt nimmt es mich Wunder, mögen die Prognosen abgeben?
Ja, kann ich probieren.
Also, Halbierungsinitiative SRG.
Die wird abgelehnt.
Also deutlich oder knapp?
Ich habe das Gefühl, die wird mit 4,55% abgelehnt.
Individualbesteuerung?
Die wird angenommen.
Knapp oder?
Ich habe das Gefühl, deutlich.
Bargeldinitiative?
Die wird angenommen, aber da habe ich irgendwie so wie kein Gefühl. Ich habe dort kein grosses Füßsacken, weder dafür noch dagegen.
Klimafondsinitiative?
Die wird abgelehnt und wahrscheinlich deutlicher, als sie sollte. Ich habe das Gefühl, das Anliegen ist richtig, der Weg ist vielleicht nicht der richtige.
Und bei wie vielen von diesen Firmen hat er lobbyiert?
Wir haben in dem Sinne ein Mandat oder wirklich Kampagne gemacht, haben wir nie. Wir haben so ein bisschen aber mehr als Sympathie bei der SRG. Also ich bin dort wirklich einfach als Staatsbürger ganz fest überzeugt, dass man nicht ohne Not, und wir haben keine Not, irgendwie den Medienplatz so darf schwächen. Aber da habe ich mich aber mehr, also mehr, wie gesagt, wirklich kein Mandat gehabt, aber da habe ich mich ein bisschen engagiert persönlich.
Lorenz, vorher das dritte Lied, das letzte Lied, das ihr mitgenommen habt, ist von Zürich West, der Gitarre-Johnny. Warum?
Ja, ich bin natürlich einfach ein mega Zürich West-Fan. Und der Gitarre-Johnny, der hat einfach so ein cooles Gitarre-Riff, das ich irgendwie, wenn ich den wieder höre, habe ich einfach Freude.
Merci vielmals für das Gespräch.
Ich will deine Gitarre. Ich will sie noch einig. Johnny. Es hat noch ein paar Songs. Lass mal die Leute. Die wollen noch nicht hey. Dass die nicht mehr zurückkommt. Das hätte ich dir sagen. Vergiss dir, Johnny. Ich bin noch klein. Eine Gitarre, Johnny. Ich bin noch klein. Was willst du jetzt machen? Der wieder hinten nachlaufen. So wie immer. Das ist doch nicht der Wert, Johnny. Die warten doch nur drauf. Die weiss schon wie. Geh jetzt auf die Bühne, Johnny. Hör jetzt auf mit deinem Gewimmer. Spiel deine Gitarre. Schreib doch ein Musical über dich. Eine Gitarre, Johnny. Komm, Johnny. We'll be right back. lese noch einmal. Johnny. Es lernt noch nicht einer. Lass mal die Leute. Die wollen noch nicht hey. Geh mir jetzt auf die Bühne, Johnny. Hör jetzt auf mit dem Grimmi. Spiel deine Gitarre. Johnny, spiel noch ein bisschen. Gitarre, Johnny.
Text, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow! Mehr unter dlc-lies.ch.